Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema KI. Hasta la vista, Baby. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute wird es super spannend, denn es dreht sich alles um künstliche Intelligenz. Beim Thema KI scheiden sich die Geister. Große Gefahr, große Chance. Dabei nutzen wir im Alltag ständig KI und oft ohne darüber nachzudenken. Warum sind wir gegenüber KI eigentlich so zurückhaltend? Wegen Cyberdyne Systems? Haben wir alle eine Algorithmenphobie? Vielleicht. Im Zusammenhang mit KI ergeben sich jedenfalls unzählige rechtliche Fragestellungen. Und mein heutiger Gast ist ein echter Spezialist, wenn es um das Thema KI geht. Mit Dr. Behrang Radji bespreche ich heute, was KI eigentlich ist, wo sie zum Einsatz kommt und noch zum Einsatz kommen könnte und wo sich rechtliche Spannungsfelder ergeben. Wir klären, ob KI-basierte Systeme Diskriminierungsmaschinen sind und was genau Law by Design ist. Ist KI nur eine Dampfmaschine für unser Denken? Oder bereits auf dem besten Weg, ein echter Akteur unseres Rechtsstaats zu werden. Lieber Behrang, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Behrang, ich stelle dich zu Beginn kurz vor. Du bist Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt für ein führendes Unternehmen in der Life-Science-Branche und hältst regelmäßig Vorträge. Zuvor warst du Fachbereichsleiter beim Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Du publizierst regelmäßig zu datenschutzrechtlichen Themen und lehrst an der Fachhochschule Wedel Datenschutz und Datenrecht. Last but not least hast du zu einem super spannenden Thema promoviert, nämlich künstliche Intelligenz im öffentlichen Sektor. Dein Spezialgebiet sind also rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Außerdem bist du Herausgeber eines Kommentars zum Data Act und zum Data Governance Act, welcher 2024 erscheinen wird. Wie immer möchte ich aber ganz, ganz vorne einsteigen, bei dir sogar noch ein bisschen weiter vorne. Du bist nämlich im Iran, genauer gesagt in Teheran geboren. Wie alt warst du, als du nach Hamburg gezogen bist?
Ich war 2,5 Jahre alt, also so alt wie meine jüngste Tochter jetzt.
Das heißt, du hast wahrscheinlich nicht mehr wirklich Erinnerungen an den Umzug. Oder nee, kannst du dich noch an irgendwas?
Überhaupt
bist ja
nicht.
Sehr klein, ne?
Überhaupt.
Das heißt, du bist von Kopf bis Fuß Hamburger Jung sozusagen.
Genau, so kann man das sagen.
Warum hast du Jura studiert?
Ja, ich wollte nicht wirklich Jura studieren. Meine Erstwahl war eigentlich Psychologie. Da kam ich aber seinerzeit nicht rein. Im Nachhinein muss ich aber sagen, zum Glück, wegen des hohen NCs kam ich nicht rein. Und mir war aber klar, dass ich irgendwas mit Sprache machen wollte. Und so kam es dann auch, dass ich dann in Rücksprache auch mit der Familie als Zweitwahl Jura gewählt habe. Und diesen Studienplatz habe ich dann auch bekommen. Und so begann meine Reise in die Juristerei.
Und du hast mir verraten, dass deine Reise ja so ein bisschen holprig begonnen hat. Du bist nämlich durch die ersten Prüfungen gerasselt. Ich finde es super schön, dass du mit uns heute darüber sprichst. Wir haben nämlich viele Studentinnen und Studenten auch unter unseren Zuhörern und die kennen so den Struggle im Jurastudium. Was war damals los? Was hat das mit dir gemacht, dass du durch die ersten Prüfungen geflogen bist und wie kamst du dann mental wieder zurück in die Spur?
Ja, das war natürlich sehr frustrierend. Das hat aber, wie es dazu gekommen ist, hat, denke ich, mit mehreren Faktoren zu tun. Ich musste gleich zu Beginn des Studiums sehr viel arbeiten und hinzu kam, dass ich überhaupt gar keinen blassen Schimmer davon hatte, wie aufwendig so ein Jurastudium eigentlich ist. Und irgendwo muss das auch mit so einer Art arroganten Selbstüberschätzung zu tun haben, dass ich gedacht habe, ich kriege das schon alles irgendwie hin. Oder vielleicht war es auch eine Art Verdrängung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war meine Zeiteinteilung nicht die schlauste und meine Priorisierung auch nicht. Und ja, das führte dann dazu, dass ich die ersten Vorlesungen gar nicht richtig besucht habe und dachte, ja, das hole ich schon wieder irgendwie ein. Und dann standen die Klausuren an und ja, wie es dann so kam, da muss man keine Glaskugel haben, fiel ich halt durch. Und ich wusste halt nicht, wie es weitergehen soll und habe mich dann auch wirklich entschieden, das Handtuch zu schmeißen. Ich wollte also nicht mehr und dachte mir, ja, es war ja irgendwo auch nur meine Zweitwahl, das ist ja nichts für mich und irgendwie komme ich da nicht rein, ich finde da keinen Zugang zu. Und dann habe ich das Gespräch gesucht mit meinem Bruder, der auch heute noch derjenige ist, der immer irgendwie mit Rat und Tat zur Seite steht und versucht mir da irgendwie vernünftige Ratschläge zu geben. Und das war wirklich ein ganz entscheidendes Gespräch in meiner Laufbahn, weil er mich total verstanden hat. Er hat gesagt, ja, wenn dir das nicht gefällt, wieso sollst du dich da durchquälen? Aber vielleicht weißt du gar nicht, ob dir das gefällt oder nicht. Vielleicht musst du es einmal richtig ausprobieren. Und richtig ausprobieren bedeutet, sich die Zeit zu nehmen, sein Bestes zu geben, intensiv zu lernen und zu schauen, ob dieser Prozess Spaß bringt und ob man vielleicht dann auch die Klausuren besteht. Und das habe ich dann auch wirklich beherzigt und gemacht. Ich habe mich hingesetzt, habe richtig reingehauen und wirklich alles gemacht, was man in dem Fall dann tun konnte. Und ich weiß auch noch, das war die BGB-AT-Klausur. Und ja, und der Prozess hat mir Spaß gemacht, dieser Lernprozess, dieses Durchdringen und dieses juristische Denken, diese juristische Herangehensweise. Und dann bestand ich auch die Klausur und zwar sehr gut auch. Und dann habe ich gedacht, ich halte jetzt erstmal an diesem Vorgehen fest, dass ich einfach mir Mühe gebe und vielleicht meine Prioritäten ein bisschen anders setze. Und ja, das war wirklich eines der wichtigsten Entscheidungen, die ich damals getroffen habe und eines der wichtigsten Gespräche mit meinem Bruder, die dazu geführt haben, dass ich diese juristische Laufbahn weiter verfolge.
Und ich gehe mal davon aus, du hast es nicht wie Mike Ross gemacht, sondern du hast wirklich dein Studium beendet und auch dein Examen geschafft. Ich kann das aber gut verstehen. Bei mir war es ganz anders. Ich hatte im Gymnasium Wirtschaft und Recht, ich habe das im Podcast auch schon mal erzählt. Und das heißt, ich begann mit diesem Studium. Ich habe auch wahnsinnig viel gearbeitet. Ich habe auch ehrlich lang studiert. Ich war in keiner oder kaum einer Vorlesung. Und die kleinen Scheine konnte ich einfach aus der Hosentasche rauszaubern quasi, weil ich ja im Gymnasium schon die Klausuren geschrieben habe. Das heißt, alle AT-Geschichten konnte ich einfach. Und bei mir war es dann der Punkt, als die großen Scheine kamen. Hoppla, da hat dann das Wissen aus dem Gymnasium plötzlich nicht mehr gereicht und da habe ich dann erkannt, also einfach durchmarschieren werde ich da wohl nicht. Aber wir sind beide dabei geblieben, wie man sieht, und ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung. War dir denn dann im Verlauf des Studiums schon klar, dass du Anwalt werden willst, oder kam das dann erst später?
Also ich hatte natürlich immer diesen Anwaltsberuf mit dem Studium assoziiert, aber das eher notgedrungen, weil ich wusste gar nicht, was alles möglich ist, wenn man Jura studiert hat. Das kam erst später, so im Referendariat, dass ich gesehen habe, man kann ja in Behörden arbeiten, in Ministerien und als Anwalt, als Unternehmensjurist. Und da habe ich ja eigentlich gesehen, wie vielfältig das ist, weil die Jobs sich ja auch immer ändern, wenn man die Perspektive wechselt.
Ja, das wäre ein schönes Stichwort, wieder beste Beleg dafür, dass man mit Jura wirklich alles machen kann. Das predige ich ja auch immer. Du warst dann nach dem Studium und Referendariat tatsächlich erstmal beim Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Du hast dort als Fachbereichsleitung Handel und Infrastruktur gearbeitet und warst Referent für Gesundheit und Soziales, für öffentliche und nicht öffentliche Stellen, also quasi in der Aufsicht und in der Beratung. Meine Frage dazu, die Hörerinnen und Hörer kennen das schon von mir, warum? Warum beim Datenschutzbeauftragten hat man dich verschleppt, hat man dich gezwungen? Nee, Spaß beiseite. Ich weiß, dass du die Aufgabe sehr gemocht hast. Aber was genau waren deine Aufgaben und was hast du für dich aus dieser Zeit mitnehmen können?
Ja, super spannende Frage. Also bevor ich beim HAMP-BFDI, wie man das so schön abkürzt, war, war ich als Anwalt tätig und dann bin ich in die Behörde gewechselt. Und ja, man hat mich nicht dorthin verschleppt. Es war total freiwillig. Ich habe im Studium den Schwerpunkt gehabt, Information und Kommunikation, also viele verstehen das als Medienrecht und dazu gehörte dann irgendwie auch im Schwerpunkt zumindest so als Randgebiet Datenschutzrecht. Und dieser gesamten Thematik bin ich treu geblieben. Und Mir war es irgendwie wichtig, dass ich durch verschiedene Perspektivenwechsel versuche, diese Thematik immer besser zu verstehen und auch anders zu erleben. Das ist, man muss sich das so vorstellen. Man mag zum Beispiel Strafrecht und dann, wenn man irgendwie Pflichtverteidiger werden, dann ist es gar nicht so verkehrt, wenn man vorher auch mal Staatsanwalt war. Und so ähnlich muss man das auch vielleicht im Datenschutzrecht sehen, wenn man jetzt anwaltlich berät und vorher bei der Aufsichtsbehörde war, dann kennt man natürlich die Schwerpunktsetzung, die Vorgehensweise und schafft auch vielleicht auch jetzt gar nicht so als gute Verteidigung, gar nicht in dem Sinne, sondern auch das Positive, was man in der Behörde gelernt hat, nämlich irgendwie ja, die Gedanken und das, worum es eigentlich geht, mit in die Unternehmen oder in die Beratung mit hineinzutragen, ne? Und das weiter zu verbreiten eigentlich. Und ja, ich kann auf jeden Fall jedem oder jeder, die im Datenschutzrecht tätig sein möchte, anwaltlich beraten oder wie auch immer, immer nur raten, auch zumindest temporär, sei es irgendwie eine Referendarstation oder wie auch immer, Erfahrungen bei den Landesdatenschutzbeauftragten zu sammeln. Das ist einfach super spannend, weil die Aufgabenfelder, und das hast du ja auch gefragt, sehr vielfältig sind. Also man berät und beaufsichtigt zugleich öffentliche Stellen, also andere Behörden und auch nicht öffentliche Stellen, das sind dann die Unternehmen. Und hat aber auch mit Gesetzgebungsverfahren, wo man auch nochmal eine Stellungnahme abgeben muss, zu tun. Bei großen IT-Projekten der Stadt ist man mit involviert, muss mitberaten und versuchen, das datenschutzkonform mitzugestalten und die Impulse mitzugeben. Aber wenn man sich jetzt auch mal zum Beispiel die Corona-Zeit nochmal ins Gedächtnis ruft, da hatten wir dann solche Themen wie Kontaktnachverfolgungs-Apps und so. Und das begleiten natürlich auch Datenschutzbehörden mit. Und man hat dann einen großen gesellschaftlichen Einfluss, der irgendwie dann auch alle betrifft. Und das ist oftmals nicht so wirklich unmittelbar spürbar, wie zum Beispiel bei Richtern, die in Einzelfällen entscheiden, sondern man entscheidet dann für eine größere Gemeinschaft. Das ist wirklich sehr interessant. Ja, ich hoffe, konnte deine Frage
Das
richtig
ist
beantworten.
richtig und falsch gibt's nicht. Auf jeden Fall finde ich die Antwort sehr, sehr spannend. Und wie schlau ist das denn tatsächlich, wenn du hinterher im Datenschutzrecht beraten willst, erstmal quasi bei dem Landesdatenschutzbeauftragten in Erfahrung zu bringen durch eigene Mitarbeit? Was lassen die durchgehen? Wo sind sie besonders piffig? Ist ja eigentlich sehr, sehr schlau. Apropos, da habe ich gerade mal eine Frage. Ich stelle immer wieder fest, und gerade weil du das Stichwort genannt hast, Corona-Zeiten, da hat uns in der Anwaltschaft wahnsinnig, wahnsinnig Schwierigkeiten bereitet, dass die Videokonferenzsysteme auf Landesebene so unterschiedlich eingestuft wurden. Ich fand das ein Unding. Wir hatten wirklich Kontaktsperren, wir hatten Lockdown. Man war froh, wenn man es geschafft hat, möglichst schnell Videokonferenzsysteme zu haben. Und das war etwas auf Ebene der BRAG, was uns wirklich Schwierigkeiten gemacht hat, weil natürlich auch die Anwälte aus ganz Deutschland uns angeschrieben haben und sagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Baden-Württemberg, ja, Zoom geht gar nicht. In anderen Bundesländern war das okay. Du berätst aber ja auch bundeslandübergreifend. Macht ihr regelmäßig irgendwas, um das zu vereinheitlichen? Weil ich finde das sehr schwierig, dass von Bundesland so unterschiedlich entschieden wird. Und ich weiß gar nicht mehr, welcher Landesdatenschutzbeauftragte es war, der sagte dann, es geht nichts außer Jitsi. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand schon mal Jitsi ausprobiert hat. Ich dann ja. Und dann dachte ich mir auch, Freund, unser Freund bist du aber nicht, wenn wir das nutzen müssen. Da konntest du am Anfang nicht mehr Bildschirm teilen und ähnliches. Gibt es da irgendwelche Harmonisierungsbestrebungen? Weil das finde ich immer ziemlich misslich.
Ja, da legst du den Finger direkt in die Wunde. Diese Videokonferenzsysteme, das war wirklich ein Problem. Aber man muss da wirklich so ein bisschen differenzierter rangehen, denke ich. Also zum einen müssen Datenschutzbehörden versuchen, pragmatische Lösungen zu finden. Irgendwie müssen andere Bereiche, die ja natürlich auch grundrechtlich eingehegt sind, Raum lassen und Entfaltungsmöglichkeiten. Gerade im schulischen Bereich zum Beispiel kann man nicht sagen, ja, ihr könnt jetzt nichts mehr nutzen, es gibt keinen Schulunterricht mehr. Andererseits wiederum sind die Datenschutzbehörden, die Hüter des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung und des Rechts auf personenbezogene Daten. Und insofern müssen die einfach die Lage, wie sie vorhanden ist, auch so bewerten und da nicht einfach aus Praktikabilitätsgründen irgendwelche Abstriche machen. Man sieht es sehr deutlich an der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Dort hieß es irgendwann, Datenübermittlung in die USA gehen so nicht mehr. Das muss man sich erstmal vor Augen führen, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet nämlich konkret, die Wirtschaft kann so nicht mehr weitergehen. Eigentlich wäre das Grund genug gewesen nach dem Urteil, dass jeden Abend in der Tagesschau darüber berichtet wird. Wurde aber nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz schwieriger Balanceakt der Aufsichtsbehörden. Einerseits natürlich müssen sie Datenschutz durchsetzen und das auch wirklich ernst nehmen. Das ist ihre Kernaufgabe. Und andererseits ist es nun mal so, dass es bei Videokonferenzen keine guten deutschen Alternativen gab. Und das kann ja jetzt im Ergebnis ja irgendwie auch nicht dazu führen, dass es keine Videokonferenzen mehr geben darf. Und das ist wirklich sehr schwierig. Und zu den Harmonisierungen, zu deiner eigentlichen Frage, ja, es gibt die sogenannte Datenschutzkonferenz und die soll versuchen, einheitliche Positionen zu finden. Das gibt es auf europäischer Ebene auch. Das ist dann der Europäische Datenschutzausschuss, der ETSA. Und um die Verbindlichkeit zu stärken, gibt es jetzt auch jüngst Entwicklungen in Gesetzgebungsverfahren, nämlich in der Novellierung des BDSG, des Bundesdatenschutzgesetzes, diese DSK stärker zu institutionalisieren.
Ja, ist ja auch wünschenswert, dass für alle, gerade wenn Anwälte betroffen sind, dass es bundeslandunabhängig ist, was eben empfohlen wird oder nicht. Aber ich orakel mal, es wird wohl keine WhatsApp-Gruppe der Landesdatenschutzbeauftragten geben, in der man sich dann kurzfristig abstimmen kann. Ja, gerade WhatsApp wahrscheinlich nicht, aber witzige Idee. Zu einem anderen Thema, Behrang. Du hast eine Doppelzulassung. Du bist Rechtsanwalt und Syndikus, habe ich vorhin auch schon kurz erwähnt. Ich habe mir natürlich deine Homepage angeguckt und gesehen, als Anwalt nimmst du nur ganz ausgewählte Mandate an. Worum geht's denn bei diesen Mandaten thematisch im Schwerpunkt, also natürlich im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht?
Ja, also das ist so ein bisschen in der Entwicklung, sage ich mal. Und das habe ich dort auf der Website vielleicht auch ein bisschen arrogant formuliert. So war es aber gar nicht gemeint, sondern eher so gemeint gewesen, dass ich halt nun mal sehr ausgelastet bin, gerade wegen der Doppelzulassung. Also ich bin in dem Unternehmen, für das ich tätig bin, schon sehr ausgelastet, so dass ich mir einfach erlauben kann, nicht jedes Mandat annehmen zu müssen und guck, was mich halt so ein bisschen interessiert. So, und im schwerpunktmäßig sind das Themen, die irgendwie KI mit streifen oder berühren und vor allem im Datenschutzrecht. So, das sind die Themen. Und im Datenrecht, also Das sind so interessante Themen. Was mich auch immer sehr interessiert, ist so im Gesundheitsbereich, wenn es dort um datenschutzrechtliche Themen geht, zum Beispiel, wie kann man eigentlich, da berate ich zum Beispiel ein Unternehmen, das ist ein Startup, das möchte Forschungsdaten verschiedenen Stakeholdern einfacher zur Verfügung stellen und versucht dann mit so einem Management-Tool Einwilligungen eigentlich zu handeln, weil die ja sehr komplex teilweise im Gesundheitsbereich sind. Solche sehr interessanten Sachen, die nehme ich gerne an, solange es zeitlich möglich ist, weil man muss dann ja auch wirklich abliefern können. Und also ich käme jetzt nicht auf die Idee, irgendwas im Mietrecht zu machen. Das ist eigentlich damit gemeint.
Dachte ich mir fast. Ich finde übrigens nicht, dass das arrogant klingt, sondern einfach nur sehr spezialisiert. Also ich finde, das ist eigentlich schon wieder ein gutes Werbetool, zu sagen, ich nehme ausgewählte Mandate. Ich finde das überhaupt nicht arrogant. Oh, okay. So, Syndikus, Du arbeitest für die Eppendorf SE. Das ist ein Unternehmen aus der Life Science Branche, habe ich gelesen. Was zum Henker ist denn die Life Science Branche? Ich habe überhaupt keine Vorstellung. Erzähl mal.
Ja, Life Science Branche ist eigentlich so ein Überbegriff, ne? Da alles, was Medizintechnik ist, aber auch Pharmazie würde darunter fallen. Aber das ist die Eppendorf SE, das ist jetzt kein Pharmakonzern oder so, sondern wir machen halt Medizinprodukte. Wir stellen Laborgeräte her. Und das ist ein Unternehmen, was wirklich Premium-Produkte herstellt und was sich auf die Fahne geschrieben hat, dass die Nutzerinnen und Nutzer in Laboren wirklich Werkzeuge haben, mit denen sie ihre Aufgaben so gut wie möglich im Labor erledigen können. Und das ist wirklich eine Premium-Marke mit langlebigen Produkten, wie zum Beispiel Pipetten, Zentrifugen, solche Gerätschaften. Und sehr interessant finde ich, wenn ich das noch kurz sagen darf, dass, also ich kannte das Unternehmen vorher nicht wirklich, ne? Und als Jurist hat man da vielleicht keinen Bezug zu, aber da stellen sich auch juristisch sehr viele interessante Fragen. Und andererseits, wenn man jetzt mit irgendjemandem spricht, der einen Bezug zum Medizin hat oder irgendwie mal im Labor gearbeitet hat, die kennen alle Eppendorf. Also das ist so die Marke, wenn es um bestimmte Produkte im Labor geht.
Ja, schade, schade. Ich hatte jetzt gehofft, aber Life Science, Leben, ja, Wissenschaft, hätte ja auch irgendwie was mit unmittelbarem Nutzen für mich sein können. Also kein Rabatt über dich. Für mich von Interesse, fürchte ich. Aber was genau liegt denn da auf deinem Schreibtisch? Wofür bist du dann zuständig? Weil das ist ja ein sehr, sehr weites Feld.
Ja, total. Da stellen sich sehr viele Fragen. Ich bin in der Rechtsabteilung, also ich bin jetzt nicht der Datenschutzbeauftragte, aber in der Rechtsabteilung bin ich Legal Counsel für Datenschutz. Also ich berate hoch und runter im Datenschutzrecht und die Eppendorf SE, das ist ein Konzern mit über 5000 Mitarbeitern überall auf der Welt und wir haben auch einige nationale Gesellschaften und überall, wo sich dann Fragen stellen, berate ich sowohl national als auch international in datenschutzrechtlichen Fragen. Und das kann alles Mögliche sein. Ne? Das kann jetzt irgendwie eine Marketingmaßnahme sein, die irgendwie auch datenschutzrechtlich beraten werden muss. Das können auch neue IT-Tools sein, die eingekauft werden wollen und da vorher eine datenschutzrechtliche Einschätzung eingeholt werden muss. Solche Themen halt.
Also auch sehr, sehr fokussiert auf deine Lieblingsthemen.
Ja.
Bei deinem Lieblingsthema möchte ich auch gern bleiben. Worüber ich nämlich vor allem mit dir sprechen will, ist deine Doktorarbeit mit dem Titel Künstliche Intelligenz im öffentlichen Sektor, verfassungs- und datenschutzrechtlicher Rahmen für den staatlichen Einsatz intelligenter Technologien. Und ich gestehe tatsächlich, weiß nicht, ob ich das schon jemals getan habe, ich habe deine Doktorarbeit gelesen und ich habe sie ehrlich gesagt auch wirklich verschlungen. Das ist jetzt in der Tat nicht alltäglich für eine Doktorarbeit. Normalerweise mache ich um sowas einen großen Bogen. Ich bin aber ehrlich, ich habe ab Seite 190 fortfolgende ein bisschen abgekürzt, weil da ging es ganz, ganz tief in den Dschungel des Datenschutzrechts. Das war mir dann doch so ein bisschen speziell. Und vorab muss ich dir zwei Dinge verraten, die ich beim Lesen echt richtig gefeiert habe. Und zwar relativ zu Beginn hast du es geschafft, innerhalb eines einzigen Absatzes vom Kino in die deutsche Verwaltung zu wechseln. diesen Schwenk muss man erstmal glaubwürdig hinkriegen. Chapeau, fand ich richtig gut. Und was ich noch viel besser fand, du warst am Anfang ja kurz beim Thema Filme. Und ich habe die ganze Zeit beim Lesen echt gedacht, ich habe dich angefeuert. Los, Berang, tu's. Ich will in deiner Doktorarbeit die Worte Terminator und Skynet lesen. Mach schon. Und du hast mich nicht enttäuscht. Ich habe mich wirklich beim Lesen wie ein kleines Kind gefreut. Aus einem besonderen Grund. Ich musste selber mal einen Vortrag zu Legal Tech und ein bisschen, ja, Einstiegsvortrag zu KI halten. Und ich konnte es mir echt auch nicht verkneifen, Skynet, also eben Terminator und Minority Report einzubauen. Und deswegen echt, es war ein wunderschöner Moment, als ich wirklich in einer Doktorarbeit das Wort Terminator gelesen habe. Und weil wir schon bei Terminator sind, du sprichst auch vom Kampf Mensch gegen Maschine in deiner Doktorarbeit, um jetzt mal so ein bisschen Werbung dafür zu machen. Vielleicht möchte ein oder andere sie auch noch lesen. Ich weiß, du hast es nicht so gemeint, dass KI Kampf Mensch gegen Maschine bedeutet, aber diese Formulierung findet sich auch und ich finde, die gehörte da auch rein. Lass uns mal so ein bisschen easy peasy einsteigen. In der Einleitung sprichst du selbst davon, dass viele von uns so eine Art Algorithmenphobie haben, dass wir also sehr, sehr kritisch eingestellt sind gegenüber KI. Warum ist das so, glaubst du? Und woher kommt das vielleicht?
Ja, zunächst einmal vielen Dank für diese sehr tolle Einleitung. Das freut mich, dass du sie gelesen hast und auch wirklich Freude hattest. Ich glaube dir das jetzt auch einfach mal so. Ich denke, diese Algorithmenphobie, die ich da anspreche, die hat teilweise, das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert, aber teilweise hat das mit einer sehr einseitigen medialen Berichterstattung zu tun, wenn man sich, also so ein paar Jahre, sage ich jetzt auch mal zurückgeht, immer wieder so Headlines angeguckt hat in verschiedenen Zeitungen oder Blogbeiträgen etc., dann heißt es, der Mensch schafft sich ab und bald die Herrschaft der Maschinen und so, also sehr, sehr polarisierend, sehr einseitig und das führte natürlich dazu, dass Menschen in der ohnehin bestehenden Voreingenommenheit gegenüber Künstlichem noch eher bestärkt werden. Und außerdem glaube ich, dass das auch ganz viel damit zu tun hat, dass einfach so Grundlagenwissen, wie solche Systeme eigentlich technisch funktionieren, gefehlt hat oder noch fehlt. Aber das hat sich jetzt mit ChatGPT in kürzester Zeit sehr stark nochmal verändert, aber alles, was vor ChatGPT war, da finde ich, dass das sehr einseitig alles war. Und für ein Grundverständnis, das, dafür muss man irgendwie auch kein Informatiker oder so sein, sondern man kann sich auch als Jurist damit auseinandersetzen, wie sowas eigentlich funktioniert.
Offensichtlich, weil ich habe die Ausführungen, die jetzt natürlich nicht technisch in die Tiefe gehen, aber deine Ausführung konnte ich auch ganz, ganz gut nachvollziehen. Also das heißt, zum einen mediale Berichterstattung und ich werde den Gedanken nicht los. Vielleicht haben wir doch alle noch ein bisschen Cyberdyne Systems und Skynet im Kopf. Ne? Also dass irgendwann KI so gut ist, dass sie uns beherrscht. Also vielleicht ist das so ein Gedanke, der bei vielen im Kopf noch rumschwirrt. Vielleicht deswegen, bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, vielleicht ist es möglich, wahrscheinlich nicht in wenig Worten, aber vielleicht mit überschaubarer Anzahl von Worten. Was versteht man eigentlich unter KI?
Ja, das ist in der Tat ich versuche es so einfach wie möglich zu machen. Also man muss wissen, da gibt es momentan keine feste Definition. Also auch im Gesetzgebungsverfahren bezüglich der KI-Verordnung, die ja gerade so im Kommen ist, wird sehr heiß diskutiert, wie diese Definition eigentlich aussehen soll. Es hat teilweise damit zu tun, dass wir über eine Technologie sprechen, die sich sehr schnell entwickelt und damit auch die Definitionen, was denn KI sein soll, immer wieder irgendwie nach links und rechts verschiebt. Das ist dieser sogenannte AI-Effekt. Wo aber Einigkeit besteht, und vielleicht kann man das erstmal darauf beschränken, ist, dass Techniken des maschinellen Lernens als bereichsspezifische KI gelten können. Das bedeutet, dass algorithmische Systeme durch eine Auswertung von Daten selbst die in diesen Daten innewohnende Logik erkennen und dann darauf reagieren können. Also, dass man nicht wie bei der klassischen Programmierung bei deterministischen Algorithmen alles vorher vorgeben muss, sondern eigentlich ein Modell trainiert wird und wenn dann ein neues Input-Datum eingegeben wird, dieses Modell eigenständig darauf reagieren kann.
Ich finde, so kompliziert ist die, na, auch wenn du sagst, es gibt keine abschließende Definition, so kompliziert klang das jetzt nicht. Ja. Um es mal einfach zu halten, ich glaube, es gibt im Bereich der KI ja die sogenannte Superintelligenz, starke KI, schwache KI. Was ist da jeweils der Unterschied? Und wenn wir gleich uns weiter unterhalten, von welcher Form von KI sprechen wir beide dann eigentlich?
Ja, Superintelligenz, das ist nämlich genau, da sind wir ganz schnell wieder bei Skynet und und anderen Science-Fiction-Filmen. Da geht es darum, dass man so die Vorstellung hat, dass die Fähigkeit, dass man eine KI geschaffen hat, die weit über die Fähigkeiten der Menschen hinausgeht. Das ist quasi der Moment, wo wir das letzte Mal irgendwie technisch was geschaffen haben. Ab diesem Zeitpunkt kann die KI neue Technologie selbst entwickeln und stellt uns quasi weit in den Schatten. Und dann ist auch total unklar, wie die Zukunft der Menschheit aussehen soll. Ne? Das ist so diese Vorstellung von Superintelligenz und oftmals auch als Singularität klassifiziert. Und starke KI bedeutet, oder das ist die Vorstellung, dass die KI-Technologie sich so weit entwickelt hat, dass sie ebenbürtig ist mit den Fähigkeiten der Menschen, also auch Transferleistungen und sowas. All das ist irgendwie der KI auch möglich. Und schwache KI, das ist der Bereich, über den wir heute die ganze Zeit reden, also ChatGPT und Co., nämlich, dass für einen ganz bestimmten Zweck diese KI trainiert wurde und eigentlich nur Korrelationen zwischen Daten erkennen kann und das dann auch irgendwie anwendet. Also wir sind noch sehr, sehr weit davon entfernt, dass tatsächlich Skynet einen Genozid gegen die Menschheit sozusagen einleitet.
Das ist doch schon mal beruhigend, finde ich. Also gut, wir sprechen über schwache KI. Trotzdem klingt das alles noch sehr, sehr abstrakt. Lass uns das mal so ein bisschen mit Leben füllen. Ich finde nämlich, wenn man drüber nachdenkt, nutzen wir schon jetzt im Alltag so viel mehr KI, als uns bewusst ist. Was würdest du sagen, welche KI-basierten Tools, Apps nutzen viele von uns denn tagtäglich schon, ohne weiter drüber nachzudenken? Weil dann kann sich jeder auch ein bisschen was drunter vorstellen.
Ja, also klassisches Beispiel ist natürlich der Spam-Filter, ne? beim E-Mail-Account, wo eigenständig erkannt wird, diese E-Mail ist Spam, dann landet sie nicht im Inbox, sondern in einem anderen Ordner, den Textkorrekturen im Handy, Übersetzungs-Apps und Tools. Also viele, mich eingeschlossen, nutzen fast täglich DeepL. Das ist ein Übersetzungstool. Das ist auch eine generative KI und das kennt jetzt auch mittlerweile wirklich jeder, ChatGPT oder auch DALL-E und so weiter. Also das ist sehr weit verbreitet. In unseren Handys ist schon ganz viel KI enthalten, auch die biometrische Gesichtserkennung. Es umgibt uns schon ohnehin überall.
Und ich glaube, im Bereich der Bildbearbeitung ist auch schon sehr, sehr viel KI im Einsatz in diversen Apps. Da kann man ganz viel machen und letztlich doch wahrscheinlich auch diese ganzen beliebten Gesichtsfilter.
Ja, genau.
Ja, wo die Videos,
sehr gutes Beispiel, ja.
Fällt mir gerade in der Sekunde ein. Das heißt, wir alle nutzen das tagtäglich und denken oftmals gar nicht drüber nach. Und mein Lieblingsbeispiel, das hast du auch in deiner Doktorarbeit ja eben angesprochen, waren die Spamfilter. Weil ganz ehrlich, da hätte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das letztlich auch schon KI ist. Also KI umgibt uns im Alltag an allen Fronten sozusagen. Ein sehr viel spezielleres und auch, wie ich finde, sehr viel komplizierteres Thema ist der Einsatz von KI bei Behörden oder in der Justiz. Ich würde mal sagen, Deutschland ist da jetzt vielleicht nicht unbedingt der KI-Vorreiter, auch wenn schon so ein bisschen was getestet wird. In den USA sieht das da schon ganz anders aus. Und das war übrigens ein Abschnitt in deiner Doktorarbeit, den ich auch mit größtem Interesse gelesen habe und auch den habe ich verschlungen, weil das war mir so auch nicht klar. Du beschreibst das System Compass. Was ist das für ein System und wofür wird das genau eingesetzt?
Ja, Compass ist ein Akronym für Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions. Das habe ich mir jetzt notiert nebenbei. Ich weiß das auch nicht immer auswendig. Und es ist eigentlich ein Unterstützungstool für Richter. Es wird in den USA eingesetzt und es soll sie dabei unterstützen, wenn es um die Anordnung der Untersuchungshaft geht, der Festsetzung der Haftlänge und der Strafaussetzung. Also es wird ein Scorewert ausgegeben von dem System und anhand des Scorewerts kann der Richter dann entscheiden, ja, die Rückfälligkeitswahrscheinlichkeit ist so und so hoch und deshalb sind folgende Entscheidungen naheliegend. Genau.
Ich fand gerade dieses Kapitel echt so ein bisschen schockierend, muss ich ehrlich sagen. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass dieses System wirklich deutliche Schwächen hat beim Thema Schuldangemessenheit und auch eben bei diesen Prognoseentscheidungen, für die es ja eben gerade da ist. Das haben ja Nachforschungen gezeigt. Und diese Nachforschungen haben auch ergeben, dass das System deutliche rassistische Tendenzen inne hatte. Was ist denn deiner Ansicht nach so das Problem mit dem System?
Ja, erstmal die Problematik mit der Schuldangemessenheit, du hast es gerade kurz angesprochen. Es ist nämlich so, dass sehr viele Informationen in dieses System mit einfließen bei der Score-Berechnung, auch solche Fragen wie, ob Verwandte ebenfalls schon mal in Haft waren und solche Fragen, die eigentlich mit dem Hintergrund und mit dem Kontext, also mit dem sonstigen Leben des Angeschuldigten zu tun haben. Ja klar, wir wissen, das hat natürlich auch irgendwelche soziologischen Folgen oder Hintergründe, ob jemand jetzt einen bestimmten Weg einschlägt. Ja, aber das hat mit der eigentlichen Schuldfrage sichtlich wenig zu tun. Und das ist schon mal, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass bei den Gewichtungsparametern des Scores an sehr fragwürdigen Informationsquellen angeknüpft werden. Und außerdem wird dieses System, es gibt auch mittlerweile sehr viel Fachliteratur dazu, in Bezug auf Fairness sehr kritisch diskutiert. Und ProPublica hat herausgefunden, dass die Prognosen teilweise sehr rassistisch waren, weil dunkelhäutige Menschen tendenziell einen sehr viel schlechteren Scorewert bekommen haben als hellhäutige. Und es kam, woran liegt das? Ja, dem muss man auf den Grund gehen. Und es hat sich halt gezeigt, dass das System darauf angelegt ist, gerade die Haut als input-relevantes Datum nicht zu berücksichtigen. Gleichwohl es vor allem in den USA viele Proxys gibt, viele stellvertretende Merkmale und so mit eben doch solche Benachteiligungen in den Scorewert hineinfließen. Und das ist ein großes Problem und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kann man denn überhaupt so ein System dann fair ausgestalten? Und ein anderes Problem, bevor ich jetzt zu lang rede, ich komme auch zum Punkt, ein anderes Problem ist natürlich, dass von solchen Scorewerten auch bestimmte Ankereffekte hinausgehen. Ne? Also wenn ein bestimmtes System einen Scorewert ausgibt, dann und es keine hinreichenden Mechanismen gibt, wie man so einen Scorewert übersteuern kann. Also ich meine so bestimmte Verwaltungsvorgaben, dass man zunächst versucht, gerade gegenteilige Argumente zu finden. Also wenn es bestimmte Mechanismen nicht gibt, dann gehen von solchen Score-Werten Ankereffekte hinaus und man tendiert eher zu diesem Score-Wert die Entscheidung zu treffen, als umgekehrt. Und das ist, denke ich, für die Richterschaft dann auch ein großes Problem.
Das glaube ich auch. Und vor allem kann man sich ja als Betroffener da nicht wirklich gut zur Wehr setzen. Und du hattest ein sehr, sehr plakatives Beispiel. Da ging es um, ich weiß gar nicht, Diebstahl, glaube ich, von einem Rasenmäher.
Ja.
Und ein paar Werkzeugen. Und da hat die Staatsanwaltschaft relativ niedrig ihre Forderung angesetzt. Und der Richter hat, so klang es, relativ blind einfach auf dieses Kompass-System vertraut und die Forderung der Staatsanwaltschaft um ein Vielfaches überschritten, genau, ohne das in Frage zu stellen. Das finde ich halt, also ich fand es schockierend. Ein weiteres großes Thema in den USA ist das Predictive Policing. Das kommt dort auch zum Einsatz. Was ist das genau? Weil das ist ja nochmal ein bisschen was anderes als Kompass.
Genau, das ist auch ein Oberbegriff, prädiktive Polizeiarbeit. Eigentlich geht es darum, dass man versucht, Polizeiarbeit in der Weise zu digitalisieren, dass eine automatisierte Datenverarbeitung die Bekämpfung von Straftaten vorbeugend eigentlich ermöglicht.
Also es ist noch nicht ganz Minority Report.
Ja, so geht es in die Richtung, ja.
So ein bisschen. Und ich weiß, dass in Deutschland erste Bundesländer Predictive Policing Systeme schon getestet haben. Wofür genau und was haben die Tests denn so ergeben?
Ja, das ist sehr vielfältig, ne? Also man kann das zum Beispiel auch in der, wo war das? In NRW, glaube ich, wurde das auch in der JVA eingesetzt, nämlich eine intelligente Videoüberwachung der Strafinsassen, um vorhersagen zu können anhand der Bewegungen, ob jemand suizidgefährdet ist. Das ist auch Predictive Policing. Ja, es geht also nicht nur immer darum, das schlimme Verbrechen oder so zu behindern, sondern vielleicht auch andere Rechtsgüter zu schützen. Und oftmals wird es diskutiert, wenn es um Einbruchsdiebstähle geht, dass man dann, wenn Einbruchsdiebstähle gemeldet werden, frühzeitig wieder in dieses Gebiet fährt, um zukünftige weitere Einbrüche zu verhindern. Das ist einfach auf kriminologischen Theorien basierend, das ist der Near-Repeat-Ansatz, der davon ausgeht, dass wenn irgendwo ein Einbruch stattgefunden hat, die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass in der Gegend weitere Einbrüche stattfinden.
Dann kann man da vor Ort gezielt die Streife verstärken zum Beispiel.
Genau.
Ich habe gesehen, die Forschungsstelle des LKA Hamburg hat sich auch intensiv damit befasst, mit diesen Systemen. Die waren aber überhaupt nicht überzeugt davon und haben den Einsatz rundweg abgelehnt. Die sagen, ja, haben wir keinen ausreichenden Nutzen gesehen. Das heißt, auch da sind die Auffassungen noch sehr, sehr unterschiedlich. Nutzen ist aber schon mal ein gutes Stichwort. So ganz grundsätzlich, wenn wir jetzt einfach gezielt den öffentlichen Sektor betrachten, welche Chancen siehst du beim Einsatz von KI?
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz ergänzend zu Predictive Policing, darauf muss man auch verweisen, ist in meiner Doktorarbeit jetzt nicht enthalten, das habe ich nicht mehr verwertet, aber dazu gab es auch ein sehr interessantes Urteil vom Bundesverfassungsgericht, wo entschieden wurde, dass zwei Normen, nämlich in Hessen und in Hamburg, die eine gerade so eine Datenauswertung ermöglichen, eigentlich verfassungswidrig sind. Und das stützt sich auch mit dem Bericht der Forschungsstelle des LKA, nämlich dass diese Systeme eigentlich gar nicht in der Lage sind, eine konkrete Gefahr zu erkennen, sondern allenfalls Gefahrerforschungsmaßnahmen erlauben und insofern die Eingriffsschwelle eigentlich gar nicht dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gerecht wird. Ganz konkret nutzen, wofür kann man KI in der Verwaltung nutzen. Also ganz klar muss sein, auch der Richter muss halt googeln können, ja, und auch in Google, in der alltäglichen Suche ist auch irgendwie KI mit enthalten. Es kann aber auch nützlich sein in bestimmten Massenverfahren vielleicht und es kann auch nützlich sein, generative Systeme einzusetzen, wenn es beispielsweise um Übersetzungen von Bescheiden geht in grenzüberschreitenden Fällen. Das kann zum Beispiel auch bei Datenschutzbehörden natürlich relevant sein. Ne? Wenn sie jetzt in europäischen Verfahren den Bescheid übersetzen wollen, könnte man auch KI vielleicht nutzen. Wo es auch sehr hilfreich sein kann, denke ich, sind so Auskunfts-Chatbots für Bürgerinnen und Bürger, dass man einfach helfende digitale Assistenten hat. Und was auch darüber habe ich auch gestern oder vorgestern gerade wieder was gelesen, so smarte Verkehrsregelungen. Also wenn es um KI-Ampeln geht, da gibt es eine, das ist, glaube ich, bundesweit die erste KI-Ampel in Hamm, in der Nähe vom OLG. Dort wird einfach smart der Verkehr geregelt, indem in der Umgebung viele Videokameras aufgestellt wurden und zurückgemeldet wird, wann ein Radfahrer sich nähert, mit welchem Tempo, um sozusagen grüne Wellen zu ermöglichen. Und das soll einfach den Verkehr besser regeln können, intelligenter und smarter regeln können. In solchen Bereichen macht es durchaus Sinn, über den Einsatz von KI auch nachzudenken.
Unbedingt. Und da wäre ich ein großer Fan von. Grüne Welle, wenn du mit der korrekten Geschwindigkeit fährst und der Verkehr es eben erlaubt. Berlin regelt das anders. In Berlin sind grundsätzlich immer alle Ampeln rot. Das ist ein Gesetz. Also niemand fährt. Das ist wirklich super nervig, weil nichts los ist zu bestimmten Uhrzeiten auf manchen Strecken und trotzdem ist ja auch von der Nachhaltigkeit her nicht so richtig cool. Fährst immer an, dann bleibst du wieder stehen, fährst an, könntest ja auch mit gleichbleibender Geschwindigkeit und dann im Eco-Modus einfach durchfahren. Ich wäre ein großer Fan davon. Ja. Auch für Motorradfahrer ganz wichtig, weil manchmal löst du nämlich die Bodenschwellen, also die Schranken nicht aus. Und wenn es dann keine Kamera gibt, musst du absteigen und irgendwo auf eine Fußgängerampel drücken, damit du auch mal irgendwie losfahren kannst. Sehr spannende Themen. Bei der Frage Nutzen von KI, dann stellt man ja zwangsläufig Mensch und Maschine so ein Stück weit gegenüber und fragt sich, wer hat denn da die Nase vorn? Und du hast dazu auch ein paar, wie ich finde, ganz zauberhafte Ausführungen getroffen. Ich habe gelesen bei dir in der Doktorarbeit, ich glaube, es war bei einem Zitat, es ist ein Irrglaube, dass KI-Systeme objektiver sind, weil sie keinen zu niedrigen Blutzuckerspiegel haben können. Da musste ich wirklich lachen, muss gleich an die, wie war das, ein Schokoriegelhersteller, du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist, Werbung denken. Du schreibst aber, dass die Maschinen den Menschen noch weit unterlegen, gleichzeitig aber weit überlegen sind. Das muss man ja vielleicht mal beim Thema Nutzen beleuchten. Was meinst du mit dieser Formulierung? Noch weit unterlegen, gleichzeitig weit überlegen?
Ja, wenn es um Kontextualisierung geht, wenn es um die Überprüfung der Ergebnisse geht, um die Auswahl und auch Bewertung der Trainingsdaten, wenn es um Ermessensentscheidungen geht oder Beurteilungsspielraum, überall dort sind die Menschen wegen der Möglichkeit, dass sie den Kontext mehr einbeziehen und Transferleistungen machen können, natürlich weit, weit überlegen. Andererseits ermöglichen KI-Systeme aber durch ihre Rechenkapazitäten und der Möglichkeit auch in verschiedensten Datenkorrelationen zu erkennen, dass sie dort einfach, was die Rechenkapazität anbelangt, ja, sind sie dem Menschen wiederum weit überlegen. Das bedeutet aber auch, dass man sich einfach klar machen muss, dass wenn wir uns wünschen, dass das Potenzial der KI sich weiter entfaltet, dann müssen wir das mehr als Teamwork verstehen, als Team Mensch und Maschine, in dem jeder Part die Teile einbringt, die es einfach besser kann.
Das klingt sehr schlüssig. Du sagst ja auch immer wieder, du gehst davon aus, dass der Mensch beim Thema KI immer eine zentrale Rolle spielen wird. Auf Basis der Tatsache, dass KI sich immer aus drei Elementen zusammensetzt, jetzt einfach gesprochen. Nämlich erstens große Datenmengen, zweitens maschinell lernende Algorithmen und drittens eben dem Menschen für Training und Programmierung. Und ich glaube, wenn man sich mit dem Thema nicht befasst, setzt man sich auch nicht mit der Tatsache auseinander, wie wichtig die Auswahl der Daten und das anschließende Training sind. Und das ist ja dann Aufgabe des Menschen. Und du hast zwei phänomenal plakative Beispiele angeführt in deiner Doktorarbeit. Ich glaube, die füllen diese Problematik mal ganz schön mit Leben. Und zwar ging es einmal um Bilderkennung von Flugzeugen und die Tweets des Chatbots von Microsoft. Da kann man mal ganz gut sehen, wie wichtig die Datenauswahl durch den Menschen ist. Magst du zu beiden Fällen mal ganz kurz berichten?
Ja klar, also die Beispiele zeigen einfach, wie sehr, wie wichtig es eigentlich ist, dass für den bestimmten Zweck Daten ausgewählt werden, die auch repräsentativ sind, vollständig sind und für den Zweck auch geeignet sind. Und in dem Beispiel der Bilderkennung der bezüglich der Flugzeuge, dort kann es sein, dass ausschließlich Trainingsdaten verwendet werden aus Bildern, wo die Flugzeuge in der Luft zeigen. Und dort besteht dann die Gefahr natürlich, dass der blaue Hintergrund als relevantes Merkmal klassifiziert wird. So dass Bilder, die dann zum Beispiel im Hangar sind oder irgendwo anders, also nicht mit einem blauen Hintergrund, erst gar nicht erkannt werden können. Das zeigt einmal sehr schön, dass die KI wirklich mit guten Trainingsdaten trainiert werden muss. Ein anderes Beispiel ist dieser Chatbot Tai, der dort zeigte sich, dass dieser Chatbot nach kürzester Zeit durch die Nutzung der einzelnen Nutzer dazu hinüberging, rassistische Tweets zu verbreiten. Und auch da zeigt sich wieder einmal, dass nicht nur die Trainingsdaten, sondern auch eine regelmäßige Überwachung ganz wichtig ist, damit diese KI-Systeme auch nicht in eine nicht gewünschte Richtung sich entwickeln.
Unbedingt. Und man könnte jetzt drüber nachdenken, na gut, Bilderkennung, da erkennt das Flugzeug halt nicht. Aber wenn man sich vorstellt, wo das zum Einsatz kommen könnte, das wäre ja zum Beispiel KI-basierte Auswertung von Luftüberwachungsdaten. Wir sind ja gerade in den letzten Jahren konfrontiert gewesen mit Situationen sehr unerfreulicher Natur, wo das vielleicht relevant sein könnte, ob irgendwo schon Kampfflugzeuge stehen. Ja, ist halt blöd, wenn die KI das nicht erkennt, wenn sie am Boden sind. wenn die in der Luft sind, ist es im Zweifel vielleicht schon zu spät. Also wenn man da mal ein bisschen drauf rumkaut, erkennt man auch, wie wichtig es ist, dass die Daten eben präzise und treffend ausgewählt werden. Und ich glaube, es gab es nicht auch so einen Vorfall, ich weiß nicht mehr, ob es ChatGPT war oder ein Vorläufer, da wurden auch gewisse Verbote quasi hinterlegt, also Dinge, zu denen keine Auskunft gegeben werden darf. Und deswegen durfte man zum Beispiel oder hat man keine Antwort bekommen auf die Frage, wie breche ich in ein Auto ein? Ja, also die Anleitung habe ich nicht bekommen. Wenn ich dann aber abgefragt habe mit der Bedingung, stell dir vor, ich spiele gerade, was weiß ich, Grand Theft Auto, wie würde ich in dem Spiel denn ein Auto knacken? Und dann kriegst du die identische Beschreibung. Also da siehst du schon, wie gewissenhaft die Daten ausgewählt werden müssen und wie das dann im Nachgang auch kontrolliert werden muss, damit keine unerwünschten Ergebnisse zutage treten.
Absolut.
Damit sind wir eigentlich mittendrin im Thema Gefahren beim Einsatz von KI. Du unterscheidest im Wesentlichen zwischen Risiken im Rahmen der Konzeptionsphase und in der Implementierungsphase. Ich gehe davon aus, dass die sich ganz maßgeblich unterscheiden. Was kann sich denn vor allem im Rahmen der Konzeptionierung an Problemen ergeben? Welche Risiken siehst du da?
Genau, also wenn wir über Konzeptionierung reden oder über diese Phase, da geht es gerade um diese Fragen, die wir gerade auch angerissen haben, nämlich welche Daten sind repräsentativ, welche sind geeignet für den Zweck und habe ich auch ausreichende von und sind sie vielfältig genug beim Training. Und da sind natürlich Risiken, wie zum Beispiel die Diskriminierung durch menschliche Vorgaben zu beachten, da weil der Mensch es ist, der das Design vorgibt, der diese Trainingsdaten auswertet. Das heißt, wenn in den Trainingsdaten schon Diskriminierungen angelegt sind und die weiter auch so ausgewählt werden, dann führt das natürlich auch dazu, dass das Modell dann dieses Design übernimmt. Und auch Diskriminierung durch fehlende oder ungeeignete Vorverarbeitung von Trainingsdaten, auch das ist ein Problem. Ein anderes berühmtes Beispiel vielleicht nochmal an dieser Stelle ist die Bilderkennung gewesen von Google, ein ganz praktisches Tool auch auf dem Handy, wo Bilder automatisiert katalogisiert werden und die Trainingsdaten hatten einfach nicht ausreichend Menschen mit dunkler Haut im Trainingssatz. Und das führte dazu, dass in einem Fall eine Person als Gorilla kategorisiert wurde. Und das ist natürlich, das geht halt gar nicht. Und das ist sehr krass und zeigt, wie wichtig es ist, dass auch die Daten, die Trainingsdaten vorher vernünftig ausgewählt werden.
Ja, das ist in der Tat ein krasses Beispiel. Und was sind so die besonderen Risiken, die sich dann bei Implementierung ergeben? Sind die vergleichbar oder sind das wieder ganz andere Aspekte?
Ja, in der Implementierung, da geht es halt dazu, ich habe das jetzt einfach so genannt, ne, man kann das unterschiedlich nennen, aber da geht es halt darum, dass ich jetzt ein KI-System habe, was ich dann wirklich auch auf die Straße bringen will. Das heißt, ich möchte es jetzt wirklich einsetzen. Und dort kann gerade die Intransparenz solcher opaken algorithmischen Systeme dazu führen, dass ich in justizielle Grundrechte beschnitten werde, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich mich dagegen wehren soll, weil ich auch überhaupt nicht weiß, wie diese Systeme funktionieren. Ein anderes Problem, was auch zusammenhängt mit dem Risiko in der Konzeptionierungsphase, nämlich, dass sich Diskriminierungen insgesamt zementieren. Und von ihnen, von solchen KI-Systemen geht ja auch immer eine horizontale Wirkmacht aus. Also wenn ich den einzelnen Mitarbeiter in der Verwaltungsstube habe, der vielleicht auch diskriminiert oder zu rassistischen Entscheidungen tendiert, dann ist es halt diese eine Person, ja. Aber wenn ich ein KI-System habe, was skalierbar ist und was ich in vielen Entscheidungen einsetzen kann, dann können sich bestimmte Diskriminierungen dann auch wirklich zementieren. Und das ist gesamtgesellschaftlich natürlich sehr bedenklich. Außerdem, das hatten wir auch schon bei Compass kurz angerissen, durch die Adaption maschineller Entscheidungen können sich auch Diskriminierungen ergeben oder verfestigen. Und wenn solche Score-Werte in verschiedenen Verwaltungsentscheidungen sich breit machen, wir kennen das in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dort ist von Streubreite die Rede, oder andere kennen es auch unter dem Begriff Chilling Effects. Man kann es, wenn man es gesellschaftlich betrachtet, auch als Social Cooling befassen, ist ja auch egal. Wir können uns vorstellen, was damit gemeint ist, dass nämlich ich versuche, mein Verhalten darauf einzustellen, dass der Scorewert möglichst nicht schlecht für mich ausgegeben wird. Und das beeinflusst oder steuert ja auch mein Verhalten. Und das kann auch ein großes Risiko sein. Außerdem.
Du sagst.
Achso, ja, Entschuldige. Ja, nee, wir können hier. Das kann noch lange so weitergehen. Da gibt es viele Probleme.
Wenn du sagst, Diskriminierung wird, wenn ich die Daten nicht korrigiere, zementiert. Also das ist, glaube ich, auch das, was du umschrieben hast mit KI kann oder ist eine Diskriminierungsmaschine. Wenn an diesen Daten jetzt nichts korrigiert wird, diskriminierende Entscheidungen Alltag werden, glaubst du, dass das dann auch, weil du sagtest gesamtgesellschaftlich, dass das unsere Wahrnehmung ändert langfristig in Bezug auf die getroffenen Entscheidungen? Weil wenn irgendetwas selbstverständlich ist, also ein bestimmter Output, dass der dann irgendwann gesamtgesellschaftlich akzeptiert wird, obwohl wir eigentlich anders darüber denken.
Ja, absolut. Also das ist auch in der Tat ein Problem, ja.
Und wie würdest du meinen, kann man dem entgegenwirken? Du hast ja gesagt, in den USA hat es nicht funktioniert. Also da haben die zum Beispiel Hautfarbe ja ausgeklammert. Was müsste ich denn da noch alles ausklammern? Weil ich würde mir jetzt denken, wenn ich bestimmte Wohnviertel als Datenbestand mit zur Verfügung stelle, dann spricht da ja auch schon wieder eine gewisse Wahrscheinlichkeit vielleicht für die Herkunft oder für den gesellschaftlichen Status. Genauso religionsbezogene Daten, die lassen ja auch bei gewissen Religionen schon wieder Rückschlüsse zu. Also wie kann ich denn Diskriminierungen im Daten oder durch korrekte Eingabe des Datenbestandes ausschließen? Wo setze ich da an?
Das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt, und da zeigt sich, wie interdisziplinär diese Thematik eigentlich ist. Wir haben die verfassungsrechtliche Gleichheitsdomatik, aber wir haben natürlich auch einfach technische Möglichkeiten im Bereich der Informatik, und da muss man eng miteinander zusammenarbeiten, um hier Lösungen zu finden. Eine naheliegende Herangehensweise ist ja Fairness durch Blindheit, sage ich mal, versuchen zu erreichen, indem man bestimmte Input-Daten komplett ausschließt. Das funktioniert ja auch bei uns Menschen so ein bisschen, ne? Man sagt, du darfst bestimmte Entscheidungen, bestimmte Merkmale nicht an Entscheidungen knüpfen, sonst ist das nicht zulässig. Und wenn man das jetzt eins zu eins übersetzen würde und sagen würde, das algorithmische System knüpft gar nicht an Geschlecht oder gar nicht an die Ethnie, dann hat man im Bereich der KI-Systeme eine Problematik, mit der man umgehen muss. Denn zum einen kann das System an stellvertretende Merkmale anknüpfen, Und zum anderen muss man berücksichtigen, dass Genauigkeit der Systeme auch ein Ausdruck von Fairness ist. Das heißt, wenn ich möglichst genaue Ergebnisse haben möchte, dann versuche ich damit ja auch ein möglichst faires Ergebnis zu erzielen. Aber die Genauigkeit lebt gerade davon, dass das System mit möglichst vielen Daten gefüttert wird. Und das ist so ein Spannungsverhältnis dann natürlich auch mit dem Datenschutzrecht, ne? Dass man einerseits versucht, möglichst datensparsam die Systeme zu trainieren, aber dies wiederum dazu führen könnte, dass es zu erheblichen Diskriminierungen kommt und man eigentlich mehr Daten benötigt, um sie zu trainieren. Also es ist schwierig, wie man diesem System Fairness beibringen kann.
Klingt absolut nach Quadratur des Kreises.
Ja.
Vor allem, weil man ja dann erst on the go sieht, welche Daten welcher Art vielleicht hintenrum dann doch wieder zu Diskriminierung führen. Bräuchte es möglichst viele, aber viele lässt sie weg. Also klingt sehr, sehr schwierig. Deswegen finde ich das Thema auch so spannend. Mich persönlich beschäftigt beim Thema Risiken vor allem so ein Aspekt. Wir sprechen ja von Einsatz von KI eben in der Justiz, in Behörden. Und ich will jetzt weder der Richterschaft noch Behörden zu nahe treten, sondern ich meine das ganz objektiv und das würde für wesentliche Teile der Anwaltschaft genauso gelten. Jetzt mal unterstellt, du hast so ein Tool, das du eben einsetzen willst in der Justiz oder in Behörden. Dort, wo dieses Tool zum Einsatz kommen würde, ist ja nun gerade keine fundierte KI-Expertise, also in technischer Hinsicht vorhanden. Ich finde, damit stellt sich zwangsläufig die Frage, ob der Staat bzw. seine Organe nicht zu viel Kontrolle abgeben. Die wissen ja letztlich nicht viel über das, was sie da bedienen und einsetzen. Und was mich ebenso beschäftigt, und da bin ich wieder bei Cyberdyne, es würde ja nicht die Justiz oder der Staat oder die Behörde eben dieses Tool selber programmieren, sondern du bist ja immer angewiesen auf Unternehmen in der Privatwirtschaft. Und auch da will ich nichts unterstellen, aber natürlich haben die mindestens wirtschaftliche Interessen, vielleicht auch sonstige Eigeninteressen. Und das heißt, die Entscheidungsmechanismen, die Werkzeuge staatlicher Entscheidungen gehen letztlich in die Hände der Privatwirtschaft. Siehst du das als Problem oder bin ich da jetzt aufgrund meiner Sci-Fi-Film-Erfahrung einfach wieder die olle Unke?
Nein, absolut. Da sprichst du einen sehr interessanten Punkt an. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ein eigenes Dissertationsthema, dieses Verhältnis nochmal genau zu beleuchten. Aber das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, wenn der Staat sich mehr und mehr diesen privaten Systemen bedient, muss auch schon alleine aus diesem Grund ein Grundverständnis vorhanden sein, wie diese Systeme funktionieren und wie sie in Entscheidungen implementiert werden können. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und natürlich dürfen sich dann diese staatlichen Aufgaben, die eigentlich mit diesen privaten Tools erledigt werden, nicht auf private Entscheidungsträger übergehen.
Ja, ich spoiler mal so ein bisschen. Du kommst zu dem Ergebnis, dass Einsatz von KI bei staatlichen Entscheidungen gegenüber Bürgern nicht per se ausgeschlossen ist. Aber siehst du rechtliche Grenzen von KI, ich lasse jetzt mal Datenschutz außen vor, die sich allein aus dem Rechtsstaatsprinzip ergeben? Also ich denke mir, nach dem, was du jetzt heute erzählt hast und was ich von dir gelesen habe, überall da, wo Beurteilungsspielraum besteht oder wo es um Ermessensentscheidungen geht, da stelle ich mir das schwierig vor.
Ja, absolut. Das kann die KI nicht. Und es gibt nationale, also einfach gesetzliche Regelungen, die gerade das auch mit aufgreifen. Ein Beispiel ist 35a VWVFG. Dort verdeutlicht die Norm, dass der Gesetzgeber bereits regulatorisch diese technischen Grenzen in das Gesetz gegossen hat, weil der Anwendungsbereich gerade vorsieht, dass Ermessensentscheidungen und überall dort, wo Beurteilungsspielraum vonnöten ist, keine vollautomatisierte Entscheidung getroffen werden kann.
Aber wäre das nicht auch ein prima Ansatzpunkt generell für den Einsatz von KI im öffentlichen Sektor, dass man sagt, selbst wenn ich Systeme und sei es auch nur unterstützend einsetze, muss jeder immer das Recht haben, dass ich menschlichen Entscheider hinzuziehe oder selbst die Möglichkeit habe zu sagen, ja, ich will aber nicht nur KI-basiert, also ich möchte bitte einen Ansprechpartner.
Ja, das ist staatliche Entscheidungen müssen irgendwie anfechtbar bleiben. Das bedeutet auch, dass in dem Moment, wo ich eine maschinelle Entscheidung anfechte, es möglich sein muss, dass man, dass ein Mensch aus Fleisch und Blut da nochmal drüber schaut. Das ergibt sich gewissermaßen auch aus dem Rechtsstaatsprinzip, würde ich sagen.
Ja, das würde ich auch so sagen. Und ich bin KI gegenüber absolut aufgeschlossen. Ich finde, es gibt viele spannende Projekte. Ich bin aber auch ehrlich, je nachdem, was für ein Verfahren das wäre oder was eben für, ja, keine Ahnung, Anlass, bei dem jetzt eben KI zum Einsatz kommt. Ich wäre schon jemand, ich würde nicht nur im Wege der Rechtsmittel das Recht haben wollen, menschlichen Entscheider hinzuziehen, sondern je nachdem, von welcher Wichtigkeit das Thema für mich ist, auch schon im quasi, ich nenne es jetzt einfach untechnisch erstinstanzlichen Entscheidungsprozess, also auch schon im Verwaltungsvorgang. Mhm. Ich glaube, damit könnte ich ganz gut meinen Frieden machen. Glaubst du, es ist also von unerlässlicher Wichtigkeit, dass wir für ausreichende Kontrollinstanzen sorgen beim Einsatz von KI, was auch bedeutet, letztlich anknüpfen an den Punkt, den ich eben angesprochen habe, dass jeder, der mit KI konfrontiert ist, ausreichend darüber informiert sein muss?
Ja.
Also beides, ausreichende Information und Kontrollinstanzen?
Ja, absolut. Also man muss das Rechtsstaatsprinzip zielt ja auch darauf ab, dass staatliche Entscheidungen messbar sein müssen. Das bedeutet aber auch, dass eine Art verfassungsrechtliche Transparenz geboten ist. Und die gibt es ja auch schon bei Verwaltungsentscheidungen. Es gibt die Begründungspflichten, das heißt Verwaltungsentscheidungen gegenüber dem Bürger müssen begründet werden. Und dort gibt es aus der analogen Welt viel Rechtsprechung. Es gibt auch schon viele Ansätze, also viele Erklärungen, was Teil dieser Begründung sein müssen. Und daraus kann man halt ableiten, dass wesentliche Entscheidungsparameter benannt werden müssen. Das bedeutet halt nicht, dass man jetzt im Rahmen dieser Entscheidungen den Code offenlegen muss oder so, sondern so wie auch in der analogen Welt wesentliche Entscheidungsparameter, die von der Maschine getroffen wurden, auch aufklären muss. Und das bedeutet aber wiederum, dass die Verwaltung gerade bei selbstlernenden algorithmischen Systemen, die sich ja weiterentwickeln, in der Lage sein muss, das auch immer wieder zu verifizieren, zu kontrollieren und zu testen. Und daraus erwächst quasi auch eine Art Pflicht für eine Art Datengovernance.
Das ist ein spannender Punkt, über den habe ich auch tatsächlich nachgedacht. Ich dachte mir auch, ja, Source Code veröffentlichen kann ja nicht sein, das oder ne, dem Bürger zur Verfügung stellen, das kann es ja nicht sein. Aber allein die Tatsache zu erwähnen, dass System XY, nennen wir es mal Roborichter, jetzt die Entscheidung getroffen hat, das kann ja auch nicht sein. Ich muss ja letztlich bis zum gewissen Grad offenbaren, aufgrund welcher Datenlage und Spezifikationen diese Entscheidung vorgeschlagen und von mir als richtig verifiziert wurde, von mir als zuständigem Richter. Also das setzt tatsächlich auch voraus, dass bis zum gewissen Grad verstanden wird, wie das System funktioniert.
Genau,
ja. Und auf Basis oder auf welche Daten es referenziert. Das wird interessant. Also ich bin gespannt, wann man irgendwann die erste Begründung, die auf einer, ja, auf einem KI-basierten Tool herausgetroffen wurde, wie die dann begründet wird. Ich glaube, das ist relativ kompliziert. Einfach wäre es natürlich, wenn die Tools, die eingesetzt werden, so eine Art Berichtfunktion selber hätten, ne?
Ja.
Also dass sie dann für den Fall ausspucken, referenziert auf Daten A bis Z, und aus diesen Gründen, warum, muss man dann halt entsprechend programmieren. Und dann muss man halt sicherstellen, dass das nicht einfach blind Copy und Paste, sondern genau, ja, nochmal persönlich verifiziert und hinterfragt wird. Aber du siehst, ich finde das Thema wirklich spannend. Ich glaube, dass, ich habe es vorhin schon gesagt, das datenschutzrechtliche Fass machen wir heute gar nicht auf, sonst sprengen wir den Rahmen. Worüber ich auch nachgedacht habe, aber vielleicht sparen wir uns das auch mal für einen Nachklapp auf. Staatshaftung finde ich auch einen ganz interessanten Punkt beim Einsatz von KI. Auch das besprechen wir vielleicht irgendwann anders. Was ich nämlich heute unbedingt noch besprechen muss, auch das ein unfassbar spannendes Thema, Law by Design. Was versteht man darunter?
Ja, das ist, das finde ich auch, das ist ein super interessantes Thema und da wird es wahrscheinlich noch sehr viel Forschung geben und viele weitere Dissertationen, aber was ich damit untersucht habe, da geht es auch nicht unbedingt nur um KI, sondern eher ganz allgemein um die Problematiken, die sich stellen, wenn das Recht eigenständig Recht vollzieht. Also wenn man gar nicht erst zum Rechtsverstoß kommt, weil quasi das algorithmische System vor die Lage kommt und die Möglichkeiten des Tuns quasi ja schon unmöglich macht. Das ist damit so ganz allgemein gesprochen unter Law by Design zu verstehen.
Kann man sich jetzt nicht sofort was drunter vorstellen, wenn man sich noch nicht damit befasst hat. Ich finde, ganz wunderbar taugliche Beispiele könnte man aus dem Straßenverkehr. Habe ich bei dir auch gelesen, ich kam da ja nicht selber drauf. Was wären denn so typische Anwendungsbeispiele für Law by Design?
Ja, im Straßenverkehr wäre typischerweise, ich bin irgendwie angetrunken und da gibt's eine biometrische Gesichtserkennung, eine intelligente Kamera und die erkennt, die Person ist irgendwie müde oder angetrunken oder was auch immer und deshalb startet der Motor erst gar nicht. Oder bei bestimmten Müdigkeitserscheinungen beim Fahren fährt automatisiert das Auto rechts ran. Das sind so typische Beispiele aus dem Straßenverkehr, die man sich vorstellen könnte. Das gibt's aber auch in anderen Bereichen, wie automatisiert ist die Kamera auf einem Konzert ausgeschaltet vom Handy so und es können erst gar keine Urheberrechtsverletzungen dort stattfinden. Das kann man sich ja auch vorstellen. Man kann gar nicht jetzt das Lieblingskonzert aufnehmen, ja, oder im Kino. Das wären auch solche Gedanken. Oder man hat die Miete jetzt irgendwie nicht gezahlt und man kommt einfach nicht mehr rein. Die Tür ist automatisiert verriegelt. Also auch dieser automatisierte Vollzug von Verträgen, das würde auch darunter fallen.
Jetzt ist mir kurz die Spucke weggeblieben, weil ich habe sehr intensiv über deine Beispiele aus dem Straßenverkehr nachgedacht. Und ehrlicherweise habe ich mich da schon aufgeregt. Aber ganz ehrlich, wenn du auf dem Konzert keine Fotos mehr machen kannst, ne, bin ich raus. Weg mit Law by Design. Jetzt bin ich ein Gegner. Nee, jetzt mal ganz Spaß beiseite. Wie stehst du persönlich zu diesem Ansatz? Ich meine jetzt nicht rechtswissenschaftlich, sondern wirklich persönlich.
Persönlich denke ich, dass man sich ganz genau anschauen muss, über welchen Bereich wir sprechen. Und wenn man die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sich anschaut, dann denke ich, dass das vielleicht zu weit gehen würde, wenn man zu viel davon Gebrauch machen würde. Das ist meine private Meinung. Ich sehe das schon bedenklich.
Ich finde es wirklich einen spannenden Ansatz. Und ich war eigentlich der Meinung, ich weiß nicht so recht, wie ich das finde. Jetzt nach deinen neuen Beispielen finde ich das unsäglich. Weil auf den ersten Blick klingt es ja erstmal gar nicht so schlimm. Weißt du, Sicherheit oder Schutz der Allgemeinheit, wenn du betrunken bist und das Fahrzeug ist so konstruiert, egal ob mit Kamera oder was auch immer, dass es gar nicht startet, wenn du betrunken bist, klingt erstmal ganz gut, finde ich. Auch, dass dein Fahrzeug rechts ranfährt, wenn du müde bist, tolles Sicherheitsfeature. Law by Design würde aber ja bedeuten, dass alle das nutzen müssen. Bei den zwei Punkten fände ich es jetzt nicht schlimm, aber irgendwie, ich will es jetzt nicht nennen, mein kleines Revoluzzer-Gen, aber da fühle ich mich doch ein bisschen eingeengt. Wenn ich den Gedanken jetzt weiterspinne, also technisch beim Fahrzeug wäre ja wirklich vieles möglich. Wenn wir sagen, wir wären so weit, dass mein Fahrzeug automatisch erkennen kann, auf der Strecke, auf der ich mich gerade befinde, darf ich nur diese Höchstgeschwindigkeit fahren. Das heißt, Law by Design wäre ja auch, dass mir nicht möglich ist, auch nur 1 km/h schneller zu fahren, als mein Auto es gerade für, ne, anhand der Daten für diese Strecke ausschließt. Ich bin jetzt wirklich kein Raser, aber ganz ehrlich, wer noch nie die Geschwindigkeit vielleicht auch mit gutem Grund übertreten hat, der werfe den ersten Stein. Und ich denke da immer an meinen Hund. Wenn der wieder Schokolade gefressen hat, dann hast du eine halbe Stunde, dann musst du beim Tierarzt sein. Und selbstverständlich würde ich dann in diesem Fall vielleicht auch 55 km/h in der Stadt fahren wollen. Wenn du dir vorstellst, das Auto kann erkennen, wo im öffentlichen Raum Parkplätze ausgewiesen sind. Und es ist aber so konstruiert, dass, wenn kein Parkplatz vorhanden ist, du da einfach nicht parken kannst, nirgendwo. Ich möchte aber bitte selbst entscheiden, ob ich im absoluten Halteverbot kurz parken will, sonst kriegst du in Berlin keine Brötchen vom Bäcker. Wenn du dir vorstellst, digitale TÜV-Plakette. Das Fahrzeug kann nicht mehr bewegt werden, weil deine TÜV-Plakette ausgelaufen oder abgelaufen ist. Und du kannst dann nicht mehr in die Werkstatt fahren. Ich finde schon, dass wir alle das Recht haben sollten, frei zu entscheiden, ob ich situationsbedingt mich objektiv vernünftig oder objektiv unvernünftig verhalten will. Oder ganz ketzerisch formuliert, muss es nicht mir überlassen sein zu sagen, ja, klug war es nicht, aber geil. Also das wäre jetzt die lustige Variante dazu. Aber ich finde schon, das würde sehr viel Autonomie nehmen. Und das sehe ich kritisch. Und ganz ehrlich, raus sind wir hier. Handys werden automatisch beim Konzert abgeschaltet. Ja. Dann, das geht gar nicht. Also ich sehe das wirklich kritisch. Und das ist so ein Punkt. Ich denke, es wäre aber vieles davon technisch möglich. Also theoretisch. Und das finde ich schon, das geht mir zu weit, muss ich ehrlich sagen. Dann bin ich ein Bremser.
Ja, ich gebe mit dir wirklich recht und das führe ich ja auch aus in der Arbeit, dass ich denke, dass aus den Grundrechten, vor allem aus Artikel 1, also dass ein Recht abgeleitet werden muss, selbst zu entscheiden, ob man aus Einsicht dem Recht folgt oder eben nicht. Und das ist halt ganz wichtig, auch für eine Demokratie und auch für einen Rechtsstaat, dass man selbst entscheiden können muss, ob man dem Recht folgt und dadurch sich ja auch ein Bekenntnis quasi zu diesen Grundwerten, die sich dort widerspiegeln, bekennt oder nicht. Und das ist für eine Demokratie ganz, ganz wichtig. Und in diesem Zusammenhang, und das habe ich ja eingangs schon gesagt, muss man einmal schauen, ist das Recht in bestimmten Konstellationen überhaupt auf Vollvollzug angelegt oder nicht? Und du hast es gerade gesprochen, wenn ein Hund irgendwie schnell zum Tierarzt muss oder ist jemand hat sich irgendwie ganz schwer verletzt und dann muss man den jetzt, man kann nicht mal mehr auf einen Notarzt warten, sondern muss da schnell hin, dann sieht man anhand dessen, dass oftmals das Recht gar nicht auf Vollvollzug angelegt ist, sondern sehr viele Kontextentscheidungen mit getroffen werden müssen.
Das sehe ich auch so nicht. Ich glaube tatsächlich, jeder sollte das Recht haben, auch objektiv dumme Entscheidungen zu treffen.
Ja.
So. Und wenn ich in dem Fall meine warmen Brötchen mir das wert sind, dass ich ein Knöllchen in Kauf nehme, finde ich schon ganz schön, wenn ich das machen darf. Abgesehen davon, glaube ich, wäre Law by Design eine super Sci-Fi-Filmvorlage. Ja, da könnte man eine Menge draus machen, wie dann alle die Kontrolleinheiten in ihren Fahrzeugen zerstören und mal gucken, vielleicht gibt es demnächst was Entsprechendes aus Hollywood. Also noch ist es nicht so weit, noch dürfen wir alle objektiv dumme Entscheidungen treffen. Keine dumme Entscheidung, sondern eine sehr gute ist es jetzt zum Abschluss zu meiner persönlichen Lieblingskategorie überzugehen. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsgetränke, Lieblingspannen, Lieblings-Sci-Fi-Filme. Und für dich, lieber Behrang, habe ich heute die folgenden drei. Bleiben wir erst nochmal fachlich, ich habe was wieder gut zu machen, ich habe vorhin so ein bisschen Datenschutzrecht gedisst. Das ist natürlich völlig zu Unrecht. Es hat seine Daseinsberechtigung und du liebst es. Und deswegen für alle, die auch Datenschutz lieben, würde ich gern von dir wissen, welches ist dein Lieblingsdatenschutzrechtlicher Kommentar?
Oh ja, da habe ich, ich würde sagen, zwei, wenn ich darf.
Darfst du.
Ja, gut, dann wäre es der Simitis und der Tegergabel.
Das halten wir mal fest. Ein Tipp für alle Hörerinnen und Hörer mit einem Faible für Datenschutzrecht da draußen. Ich kann ehrlicherweise dazu gar nichts sagen, weil ich in der glücklichen Lage bin, dass bei uns im Haus ein Kollege fürs Datenschutzrecht zuständig ist. Und das heißt, ich muss mich gar nicht vertieft damit befassen. Ich sage immer nur, mach's bitte möglich. Und manchmal klappt das und manchmal klappt es eben nicht. Auf jeden Fall hat er immer sehr viel Arbeit mit mir. Dann würde ich gerne wissen, dein Lieblingsurlaubsort.
Würde ich jetzt spontan sagen, Sardinien.
Sardinien fehlt noch auf meiner Liste. Und wo genau bist du da am liebsten und was machst du dann da im Urlaub?
Überall dort. Gar keine präferierte Ecke unbedingt. Und ja, man kann da einfach sehr schöne ausspannen und dieses wundervolle Wasser genießen.
Ich muss das irgendwann mal nachholen. Ich muss mir Sardinien auch noch angucken. Und jetzt natürlich nochmal beim Thema bleibend. Wir haben so viel über Skynet und Cyberdyne und so gesprochen. Dein Lieblings-Terminator?
Ja, ganz klar Terminator 2.
Teil 2, oder?
Teil 2, ja.
Ich meine, man kann Teil 1 durchaus auch gucken. Ich habe Teil 2 zuerst gesehen, dann Teil 1. Das geht dann schon in Ordnung. Aber ehrlich, alles, was nach Teil 2 kam, war Schwachsinn, oder?
Ja, also Teil 3 geht gar nicht. Und irgendwann später jetzt mit Christian Bale und so haben sie so ein bisschen die Kurve wiederbekommen. Aber keine Chance gegen Teil 2.
Nein, keine Chance gegen Teil 2. Und ich weiß noch, als ich den gesehen habe, das war ja unfassbar, was die Special Effects anging.
Wahnsinn.
Also ich war völlig geflasht. Ich habe diesen Film geliebt. Ich habe ihn geliebt. Und ganz ehrlich, war es Teil 3, wo sie dann plötzlich Terminator Tussi hatten? War das? Ich hab, darf man das jetzt so sagen? Ich meine das überhaupt nicht frauenfeindlich. Aber Terminator 2 hatte eine Geschichte. Und Teil 1 erklärte auch irgendwie diese Geschichte. Aber es war doch dann vorbei.
Ja.
Es war doch dann vorbei. Und dann wurde versucht, mit irgendwelchen Elementen, die vielleicht noch zum Verkauf beitragen können, fehlende Geschichte zu ersetzen. Das ist meine Perspektive. Mhm. Beschwerden könnt ihr mir gerne per Mail schicken. Aber ich fand, es war einfach Terminator 2.
Ja, finde ich auch. Da sind wir uns auf jeden Fall einig, wie bei vielen anderen Punkten heute.
Ja, und es geht tatsächlich auch gar nicht gegen Frauen, sondern Sarah Connor war ja großartig.
Unglaublich, ja.
Fand ich faszinierend. Und wäre ich nicht Anwältin geworden, wäre ich gern eine Freiheitskämpferin geworden, à la Sarah Connor. Aber auch mit den Muckis von Sarah Connor.
Ja.
Fand ich großartig. Schön, sind wir uns auch da einig. Also es ist und bleibt, das ist jetzt quasi normativ sozusagen festgehalten, es ist Teil 2. Lieber Berang, tausend Dank für dieses großartige und spannende Gespräch. Noch ein Wort an euch Lauscher da draußen. Besucht uns für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht_interessant und werft mal einen Blick in Brack-Mitteilungen und Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute sehr wichtig, ein Blick in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viel zu Berang zusammengestellt, auch zu seiner Doktorarbeit. Ja, Berang, faszinierendes Thema. Ich glaube, es gibt noch wirklich viel zu besprechen. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Nachklapp dazu. Ich hatte wirklich viel Freude.
Ja, vielen Dank, liebe Steffi, dass ich dabei sein durfte. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und klar, wir können das jederzeit wiederholen.
Sollten wir, denn KI entwickelt sich permanent weiter und deswegen wird es auch nicht an Gesprächsstoff fehlen. Ich danke dir. Auf bald.
Bis bald.